Heilsgewissheit, Realität oder geistlicher Hochmut, einen Abschnitt lesen aus dem Evangelium Lukas, aus dem 10. Kapitel, die Verse 30 bis 35. Jesus aber erwiderte und sprach: Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab, und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenes Weges hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Gleicherweise aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte, kam und sah ihn, und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen, als er fortreiste, zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm: Trage Sorge für ihn, und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Soweit diesen Text. Ungewissheit, meine lieben Freunde, ist sicherlich eines der schlimmsten Dinge, die wir so kennen. In jeder Beziehung denken wir einmal an die vielen Frauen, die während des Krieges beispielsweise ungewiss waren, weil sie schon Tage, Wochen, womöglich Monate nichts von ihren Ehemännern hörten. Wo und wie geht es meinem Mann, wo wird er sein? Ungewissheit nagt an unserem Gewissen, denn es hat tatsächlich etwas mit dem Gewissen zu tun. Ungewissheit ist gewissermaßen so eine Art von Plage. Es zermürbt unsere Nerven. Und in Bezug auf die Ewigkeit müssen wir Gewissheit haben. Und wer nun hier ist heute Abend und sagt, also, wenn man in den Himmel kommen will, das kann man doch nicht wissen. Das kann man doch nur hoffen. Ich habe in vielen Gesprächen diesen Gedanken ausdrücklich so vernommen. Das kann man nur hoffen. Das ist zwar nicht die Hoffnung, von der die Bibel spricht und von der wir heute etwas hören wollen. Das ist Wunschdenken. Und dann zählen wir auf: Ich habe doch gut gelebt. Ich war doch nicht der schlimmste Sünder. Und darf ich hier jetzt mal eine Frage stellen am Anfang der Stunde? Wenn man nicht wissen kann, ob man in den Himmel kommt, kann man denn ganz gewiss sein, dass man ins Verderben geht? Ich meine, wenn das eine nicht gewiss ist, dann müsste man auch auf der anderen Seite sagen, das kann man auch nicht wissen. Dann wird die Sache aber schon kritisch. Und die ist deshalb so kritisch, und es ist deshalb eine so weit verbreitete Frage, weil es uns Menschen in unserer Zeit, ich nenne das einmal so, an wirklicher Verbindlichkeit fehlt. Fangen wir doch einmal an und überdenken wir das, was beispielsweise von unseren Politikern ausgeht. Couleur spielt keine Rolle. Wo ist da noch eine wirklich verbindliche Aussage? Lassen Sie sich alle, ich habe da unlängst einmal gelesen, der hat nicht gelogen, der hat nur die Unwahrheit gesagt. Also ich finde, für uns ist das wahrscheinlich alle das Gleiche. Aber damit wird eine Leserschaft, die die Zeitung liest, einfach abgespeist. Der hat nur die Unwahrheit gesagt. Wir finden eine Unverbindlichkeit auf der ganzen Linie. Die Zusagen. Können wir uns noch fest darauf vertrauen, wenn überhaupt welche gemacht werden? Und wenn man nicht schon gleich den Eindruck haben muss, der hat zwar da eine Zusage gegeben, aber so ein kleines Loch hinten hat er noch offen gelassen. Und wenn es eng wird, sollst sehen, dass er fort ist. Zieht er sich zurück. Diese Unverbindlichkeit hat sich auch in Bezug auf das Wort Gottes, in Bezug auf den Glauben an den Herrn Jesus Christus übertragen. Eindeutig. Wir haben am gestrigen Abend ein wenig über Ehe gehört. Und ich möchte dieses Thema als Bild noch einmal aufgreifen, denn auch da finden wir Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit dem Wort gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber, aber auch Unverbindlichkeit dem Partner gegenüber. Wo ist da noch eine sichere, feste Verbindung, auf die man vertrauen kann? Wer macht da wirklich solche Aussagen, wenn er von der Liebe spricht und meint, ich bin los von mir selbst und ich suche das Wohl des anderen. Und lebt jetzt auch verbindlich seiner Frau, seiner Familie, seinen Kindern gegenüber. Und diese Unverbindlichkeit hat sich verbreitet bis hin in die Reihen der Gläubigen. Dass wir zwar sagen, ja, Herr Jesus, und ihr habt das sicher schon gemerkt in diesen Tagen, ich möchte mich mit aller Energie gegen dieses doppelte Christsein und diese neue Christkultur wenden, dieses halb diesem Herrn sein und gehören und die andere Hälfte, naja, die Hand auf dem Rücken nicht öffnen, da möchte ich etwas für mich haben, da möchte ich so meinen Bereich noch haben, ausgrenzen. Muss denn über alles der Herr Jesus Christus herrschen? Muss ich ihm wirklich in allem gehorchen? Dann bin ich ja total eingeengt. Ich denke, es ist uns vollkommen klar, dass der Mensch, der dem Herrn Jesus in solch einer gespaltenen Weise begegnet und sagt, ja, Herr, und dann gehen wir ja oft diesen Kuhhandel ein, wenn ich gesund werde, dann will ich ja an dich glauben. Wie manch hat im Schützengraben gebetet, oh Gott, wenn du mich hier rausholst, dann. Und hat heute diesen Schwur noch nicht wahrgemacht. Wie mancher, ich denke gerade an einen Motorradfahrer, der mir sagte, als ich mit dem Ding unter der Leitplanke durch, und da ist ja noch nicht viel Platz, ne? Unter der Leitplanke durchging und da hinten in einem Waldstück lag, da wurde mir klar, wie schnell das Leben beendet sein kann und dass ich Gewissheit haben muss. Da wurde mir klar, so sagt er, dass das Leben so nicht weitergehen kann, wie ich es gelebt habe. Und vielleicht wird dir das heute auch klar. Er gehörte zu denen, die so ein unverbindliches Leben führten. Und in einem der letzten Zelteinsätze wurde am vorletzten Abend bekannt, ein junger Mann, 19 Jahre, unter einen Mähdrescher gefahren, tot. Und dann fragten alle, ja, wo ist er jetzt? Hatte er Gewissheit seiner Errettung? Und dann drang es durch. Ja, er ist ja in den Jugendkreis gekommen, er ist in die Teestube gekommen. Und war er errettet? Ja, das weiß niemand so recht. Und dann fangen wir womöglich auch noch an, für ihn zu beten. Das ist für einen Toten vollkommen unnütz, für einen Toten zu beten. In seiner Umgebung wusste niemand recht, auch seine Eltern nicht. Wir wollen es natürlich nicht wahrhaben, dass der nun im Verderben ist. Aber ob er in der Herrlichkeit ist, wusste niemand. Wieso nicht? Sein Leben war derart zwiespältig und unverbindlich, dass dieser Eindruck einfach da ist. Also der kann kein Eigentum des Herrn sein. Meine lieben Freunde, darum wollen wir diese Frage heute Abend wirklich einmal gründlich untersuchen. Suchen. Gibt es Gewissheit? Gewissheit der Errettung. Nun müssen wir grundsätzlich eines festhalten. Errettung ist Sache Gottes. Ich habe das öfters hier so gesagt. Und den, der sich im Glauben an den Herrn Jesus Christus wendet, errettet Gott. Das ist eine absolut sichere Sache, die ich dir bezeugen kann und bezeugen muss, weil die Bibel das so sagt. Jeder, der irgend den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, wird errettet werden. Wo bleibt da dieses vielleicht oder eventuell oder später einmal? Und wo man einmal im Bewusstsein seines Verlorenseins den Namen des Herrn angerufen hat, das wird man doch wohl kaum vergessen. Jetzt ist nur eine Frage. Hast du einmal in deinem Leben den Namen des Herrn Jesu angerufen? Ja, ich weiß, viele haben ihn angerufen, als die Angst auf der höchsten Woge schwamm. Als die Wogen hochgingen, die Wogen der Angst. Da hast du geschrien. Und da hast du auch Versprechen gemacht. Und wie sieht's jetzt aus? Meine lieben Freunde, wenn sich jemand dem Herrn Jesus Christus zuwendet und das Motiv ist Angst, weißt du, das ist einfach kein Motiv für eine Umkehr, für eine Buße, für den Glauben. Angst ist kein Bekehrungsmotiv. Es gibt für mich im Worte Gottes nur ein erkennbares Bekehrungsmotiv und das ist, mich wegzuwenden, und das liegt ja immer in einer Bekehrung und auch beinhaltet die Buße, mich wegzuwenden. Vom verkehrten und bösen Denken, vom Götzendienst, von mir selbst dienen und mich hinzuwenden zu dem Herrn Jesus Christus, um dem lebendigen und wahren Gott, um dem Herrn Jesus zu dienen. Das ist ein klar abgestecktes Motiv für eine Umkehr. Vielleicht kann Angst einmal der Anstoß sein, aber nicht das Motiv. Denn wenn es dann nur um Angst geht oder sonstige Dinge, vielleicht bist du krank. Oder vielleicht hast du Schulden auf deinem Haus. Oder auf deinem Auto oder deinem Motorrad. Und? Du sagst ja, wenn ich ja davon loskäme, dann würde ich mich ja auch bekehren. Vergiss es. Es ist kein Motiv. Es geht einfach nicht darum, meine lieben Freunde, in der Zeit der Gnade, in der Zeit, wo wir das Evangelium der Gnade und Herrlichkeit hören und glauben dürfen, dass wir gesund sind und dass es uns wohl geht. Diesen Leib legen wir ohnehin einmal ab. Es geht nicht darum, dass es uns wohl geht und dass wir bestens das beste Leben führen. Es geht darum, dass unsere Seele gerettet ist, dass wir Errettete sind. Und dass wir solche sind, die dem Herrn Jesus Christus dienen. Und dass wir eine Gewissheit bekommen, über unsere Errettung, um damit ein Fernziel klar abgesteckt zu haben. Das Fernziel, ich bin Bürger der himmlischen Herrlichkeit. Und das ist so gewiss, wie ich weiß, dass ich verheiratet bin oder nicht. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, von dem wir gelesen haben, es ist kein Name gegeben, weil es ein Gleichnis ist. Er setzte sich in Bewegung. Und jetzt möchte man fragen, die Richtung, die er einschlägt, zeigt an, für wen er in Bewegung ist. Wenn nämlich jemand von dem Glauben an den Herrn Jesus Christus erfasst ist, dann ist er für Gott in Bewegung. Dann ist er für diesen Herrn in Bewegung. Das ist ein ganz klares Kennzeichen. Dieser Mann aber ging von Jerusalem weg, das war der Ort des Gottesdienstes, da wo der Tempel ist. Er ging nach Jericho hinab, wo wir deutlich einen sittlich-moralischen Verfall herauslesen dürfen. Er wendet Gott den Rücken. Er ist in Bewegung von Gott weg. Wohin bewegst du dich? In welche Richtung? Kannst du sagen, ich bin einer, der sich auf den lebendigen Gott zubewegt. Ich bin einer, der dem wiederkommenden Herrn Jesus Christus entgegengeht. Oder müsstest du heute Abend sagen, ich bin einer, der von Gott weg unterwegs ist. Das ist nämlich eine entscheidende Sache. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, dass wir uns ja nicht täuschen. Der Jesus spricht von zwei Wegen. Er sagt in Matthäus 7, 13 und 14, dass der breite Weg ins Verderben führt. Das ist der Weg von Gott weg. Dieser Mann war unterwegs von Gott weg. Und der schmale Weg führt in die Herrlichkeit. Und wenige sind, die diesen schmalen Weg finden. Wieso so wenige? Wieso du nicht? Warum findest du diesen Weg nicht? Hast du Zweifel, dass der Herr Jesus dich annimmt, wenn du zu ihm rufst? Zweifelst du vielleicht sogar daran, dass du überhaupt ein Sünder bist? Oder bist du so selbstgerecht und so erhaben, dass du sagen kannst, für mich gilt das alles nicht. Ich bin mal meinem Freund zuliebe mit dir hingekommen, aber oder der Nachbarin mit zuliebe hier hingekommen. Aber für mich gilt das alles nicht. Für mich ist sowieso alles egal. Mir geht's so dreckig und so schlecht und ich bin krank und ich habe so viel Not im Haus und in der Familie und in der Nachbarschaft. Ich habe Streit und sonstige Dinge. Da soll das mir noch gelten. Und du zeigst die Schulter der Gleichgültigkeit und offenbarst in irgendeiner Weise, dass das alles gar nicht dich nichts angeht. Du bist auf dem breiten Weg. Wer auf dem breiten Weg ist verloren und geht aufgrund dieser Tatsache einmal ewig verloren. Wenn nicht das göttliche Angebot dich erreicht, wenn du nicht Ja sagst zu der Gnade Gottes. Auf diesem Weg erreichten diesen Mann Räuber. Das waren natürlich solche, die die Absicht verfolgten, ihn zu berauben. Was konnten sie ihm denn rauben? Was kann man dir rauben? Vielleicht die Gesundheit, ja? Vielleicht auch dein Hab und Gut, ja? Vielleicht auch dein Ehemann oder deine Ehefrau? Durch einen anderen? Auch? Vielleicht auch deine Kinder, die du durch Tod verlierst? Sprechen wir da nicht von Schicksalsschlägen? Schlägt das Schicksal nicht unbarmherzig zu? Sagen wir das nicht? Bist du heute Abend einer, der in diesem Sinne beraubt ist? Und da gibt's wirklich kein Erbarmen. Hinter diesen Räubern steht natürlich jemand. jemand, der die lenkt. Es ist die Macht der Finsternis, es ist Satan. Merkst du, wer dir nahe tritt? Merkst du, wer über dich herrschen möchte? Merkst du? Merkst du deutlich, wem du gehörst und wem du dienst? Und wenn du dich selbst suchst, darfst du annehmen und musst du heute Abend annehmen: Ich diene diesem Widersacher Gottes. Und wenn du noch Ehre bei Menschen suchst, dann ist das für dich ein Glaubenshindernis. Aber wenn es dir so dreckig geht, was nützt dir dann die Ehre bei Menschen? Was nützt dir dann, wenn du viel verdient hast und du stehst an einem Punkt, wo du sagen musst, das alles bedeutet mir nichts mehr, das alles ist nichts mehr wert, jetzt geht es nur noch um Leben oder Tod. Wenn du das heute Abend erkennen könntest, es geht um Leben oder Tod in deinem Leben. Und das ist eine Entscheidung, die Gott aufgrund seiner Liebe in dich hineingelegt hat. Eine Entscheidung zu glauben oder nicht. Und diese Entscheidung musst du im Leben treffen. Denn jeder, der da lebt und glaubt, der wird leben in Ewigkeit, auch wenn er gestorben ist. Zwei Dinge musste dieser Mann dort am Straßenrand lernen. Erstens, er musste sich sagen, ich kann mir selbst nicht helfen. Wenn es um Leben und Tod geht, dann müssen wir das doch auch einmal sagen. Und dann musst du das auch einmal sagen heute Abend. Ich kann mich nicht erretten. Der Mann erkannte sein Unheil. Er sieht deutlich, ich bin verloren. Siehst du das heute Abend deutlich? Ich bin verloren. Ich bin ein totgeweihter Mensch, nicht nur nach außen hin. Ewig totgeweiht. Das ist natürlich eine harte Erkenntnis. Wenn man sich nicht mehr helfen kann, wenn man erkennen muss, all meine Religiosität, all mein Denken ist nichts wert. Jetzt geht's aufs Ganze. Und angesichts des Todes geht's tatsächlich aufs Ganze. Und halbtot war er schon, wie wir hier lesen. Das Zweite, was er lernen musste, und das war sicherlich eine sehr, sehr bittere Pille, und das wird für dich auch eine bittere Sache sein. Er musste miterleben, dass ein Priester und ein Levit, Priester, der wusste, was in Sprüche 3 steht, du sollst der deine Hilfe nötig hat, sie nicht verweigern. Aber meine lieben Freunde, es geht um Leben oder Tod. Es geht um Ewigkeit. Der Mann musste erkennen, die religiösen Einrichtungen und die, die in diesen religiösen Einrichtungen zu Hause sind, die können mich auch nicht erretten. Die bringen mir auch das Heil nicht. Das Heil, die Errettung, kommt ganz allein von Gott. Und im Übrigen ist hier zu lesen, dass der Priester und der Levit den gleichen Weg hinabgingen. Die brauchten selbst auch Rettung. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, auch die, die auf der Kanzel stehen, und ich gehöre dazu heute Abend, auch ich brauche Jesus Christus als den Erretter, und er ist mein Erretter. Ist er deiner auch? Du magst dich klammern an wen du willst, erretten kann er dich nicht. Erretten kann nur der lebendige Gott. Und der ist in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus in diese Welt getreten. Und hier tritt er jetzt im Bild des Samariters vor uns. Es ist ein wunderbares, treffendes Bild von dem Heiland der Welt. Heiland? Wofür ist er da? Retter, für die Rettung. Ich bin gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist, sagte Herr Jesus. Deshalb wird von diesem Samariter hier gesagt, dass er auf der Reise war.
der macht dir keinen Spaziergang. Weißt du, dass der Sohn Gottes heute Abend auf der Reise ist, dich zu suchen und zu erretten? Dafür ist er in diese Welt gekommen. Dafür ist er heute Abend da, dich zu suchen und zu erretten. Aber erst musst du eins haben. Und das ist nicht schwer zu haben. Du brauchst Unheilsgewissheit. Du brauchst Gewissheit darüber, dass du verloren bist. Ja, wo sagst du, wo kommt die her? Lass dir doch einmal das Urteil Gottes zurufen. Denn Gott spricht das Urteil. Und du bist gerufen, es anzunehmen. Gott sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn du ehrlich bist, musst du sagen, egal wo ich stehe und wer ich bin, das stimmt. Da schert Gott uns tatsächlich alle über einen Kamm. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle sind abgewichen, alle haben gesündigt, keiner erreicht die Herrlichkeit Gottes. Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesu ist und das Blut, das der Herr Jesus vergossen hat. So ist es nachzulesen in Römer 3. Merkst du etwas? Weißt du nun, ob du ewig verloren bist oder nicht? Willst du es zugeben? Da liegt nämlich der Haken. Wir wollen das nicht wahrhaben. Und wir suchen dann, gezwungenermaßen müssen wir das auch, wir suchen dann an den Krumen der Selbstgerechtigkeit. Aber Gott beeindruckt das gar nicht. Dieser Mann hier stellt fest, ich bin verloren. Ich bin verloren. Er hat Unheilsgewissheit. Wenn du heute Abend Klarheit über diesen Punkt hast, ich bin verloren, Klarheit hast, ich habe Unheilsgewissheit, dann ist der Heiland der Welt der, der dich sucht, der sich zu dir herabneigt, der dich rettet. Jesaja, ich habe das öfter schon gesagt, ist ein ganz wichtiger Gedanke, auch im Psalm finden wir ihn öfter. Wir wissen um unsere Sünde. Unsere Missetaten und unsere Sünden kennen wir. Die sind uns bekannt. Genauso gut, wie wir um unseren Tod wissen. Und darum ist es doch gar nicht so schwer, einmal dieses Urteil Gottes anzunehmen. Das hat dieser Mann hier angenommen. Er hat Unheilsgewissheit, weil er das Urteil Gottes annahm, das Urteil Gottes über sich. Er hat sich nicht aufgebäumt und gegen diese Räuber geschimpft, gegen diese Schicksalsschläge. Vielleicht bäumst du dich im Moment noch auf und sagst, ja und meine Krankheit und meine Not und meine Schulden und all das, was so um mich herum ist, meine Ehekrise und mein Ärger mit den Kindern, die fortgelaufen sind und. Du bäumst dich umsonst auf. Es geht darum, dass du errettet wirst. Um nichts anderes. Es ist eine persönliche Botschaft für dich. Und es geht darum, dass du sie verbindlich annimmst. Und das zeigt uns dieser Abschnitt jetzt auf wunderbare Weise. Der Samariter sieht ihn. So sieht dich Jesus Christus. In deiner Sünde, in deinem Unglauben, in deiner Auflehnung, in deiner Rebellion. Könnte es sein, dass Gott dich in solche Not geführt hast, in der du steckst, damit du endlich einmal erkennst, ich bin verloren? Dann kannst du einmal mit Hiskia sagen, wie es Jesaja beschreibt, zur Rettung ward mir bitteres Leid. Zur Rettung ward mir bitteres Leid. Und es hat manchen gegeben, den Gott in Leid führen musste, damit er ihn erretten konnte, weil er im Leid festgestellt hat, dass er ein sündiger Mensch ist. Und weil er im Leid den Erlöser, den Herr Jesus Christus, erkennen konnte. In guten Tagen. Ich weiß, in guten Tagen dreht sich alles um uns. Da reißen wir alles an uns, was nur irgend möglich ist. Aber wenn dann die Not kommt und die Schicksalsschläge kommen, was dann? Dann nützt keine Religiosität mehr etwas. Dann nützt alles an den Haaren herausziehen aus dem Sumpf aller Münchhausen, alles nichts verloren. Dann hilft nur noch das eine, der Heiland der Welt, Jesus Christus. Er sieht dich und er ist innerlich bewegt. Das ist seine Liebe. Dieses innerlich bewegt sein, seine Liebe äußert sich in Barmherzigkeit. Kann man in Epheser 2 nachlesen. Wegen seiner vielen Liebe. Gnade und Barmherzigkeit sind immer Folge der Liebe. Barmherzigkeit ist ja die Hilfe für den Hilflosen und die Rettung für den Rettungslosen. Das erlebt dieser Mann. Die Barmherzigkeit des Samariters. Aber es war doch ein Samariter. Weißt du, was das bedeutet? Es ist der, den du bisher abgelehnt hast, den du nicht wolltest. Es ist Jesus Christus. Es ist nicht eine Versammlung, nicht eine Kirche, die um dich wirbt. Es ist Jesus Christus, der um dich wirbt. Niemand sonst. Du gehörst diesem Satan. Du dienst ihm auch. Du dienst deiner Lust. Du dienst deiner Gier und der Sünde. Und jetzt wirbt er um dich, der Sohn Gottes. Was will er dir schenken? Schenken? Umsonst, haben wir vorhin gehört. Die Gnade Gottes ist umsonst. Was hätte dieser Mann denn auch noch geben können? Der war ja schon ausgeraubt. Man hat den Eindruck, dass der Priester und Levit auch deshalb schon vorbeigegangen sind. Bei dem ist nichts mehr zu holen. Weißt du, so hat man den Eindruck von den religiösen Einrichtungen unserer Tage ganz genau. Wenn es dir dreckig geht und bei dir nichts mehr zu holen ist, wo sind sie dann? Dann ist der Herr Jesus. Er tritt hinzu. Weißt du, wenn wir Einblick hätten in diese Dimension, in die der Sohn Gottes eingetreten ist, als der verherrlichte, auferstandene Herr, dann würdest du das jetzt wirklich sehen. Er tritt auf dich zu. Und dann würdest du seinen Blick der Liebe erkennen. Und dann würde dir auch eines klar. Das ist der Retter. Das ist der Retter für mich. Das ist der Sohn Gottes. Den muss ich haben. Dem muss ich dienen. Dem muss ich vertrauen. Er tritt auf dich zu. Und jetzt kommt der Augenblick der Entscheidung. Nimmst du seine Rettung an? Das ist das Entscheidende. Ich denke, ob all seiner Schmerzen, die dieser Mann hatte, ob all seiner Not, das hätte er noch gekonnt. Er hätte dieses Heil, diese Rettung ablehnen können. Das kannst du auch. Das wäre natürlich furchtbar. Das wäre entsetzlich, wenn du heute Abend diese Rettung, den Retter ablehnen würdest. Der beugt sich herunter. Der wurde arm, damit du reich wirst. Er beugt sich herunter und beginnt seine Behandlung. Wo beginnt die Behandlung des Sohnes Gottes bei dir? Hier heißt es, er verbindet seine Wunden. Das sind deine Sündenwunden, lieber Freund. Die Schmerzen, die tun weh. Die tun weh, auch dann, wenn es mir äußerlich gut geht. Diese Schmerzen, diese Sündenschmerzen. Weißt du, das ist das Gewissen, das da nagt. Und manch einer bekommt da keine Ruhe, auch in der Nacht nicht. Und braucht Tabletten und braucht Bier oder Wein und weiß ich was alles, um sich zu beruhigen. Das ist nicht der Friede. Der Friede ist ja ganz alleine bei dem Herrn Jesus. Er verbindet seine Wunden. Das will doch sagen, er deckt zu. Er deckt deine Sündenwunden zu. Wenn du deine Sünden bekennst, ja, wirst du sagen, ja, wo hat der Mann das denn getan? Weißt du, das ist eine ganz einfache Erklärung. Dieses Bekennen, dich als Sünder bekennen, ist ein Prozess, der in der Stille, heute Abend in der Stille vor sich geht. Dieser Mann redet nicht, der da am Wegrand liegt. Er sagt kein Wort. Er nimmt aber den Retter an. Er nimmt seine Rettung an. Nimmst du diese Rettung an? Das, was der Herr Jesus für dich und deine Sünden am Kreuz getan hat? Nimmst du das für dich an? In Anspruch? Persönlich? Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht um dich. Dann verbindet er deine Wunden. Das hätte der Mann wohl doch verweigern können. Sich energisch, mit letzter Kraft gegen diese Behandlung weigern können. Aber das tut er nicht. Das heißt, er nimmt die Behandlung an, er nimmt den Retter an. Jetzt beginnt der Heilungsprozess. Es geht nicht um Gesundwerden. Es geht um diesen Rettungsprozess. Vergebung der Sünden, das ist ganz wichtig für dich. Du bekennst dem Herrn Jesus deine Sünden. Kannst du in deinem Herzen tun in diesem Augenblick. Du bekennst ihm dein Versagen, deinen Unglauben. Und? Er goss Öl und Wein darauf. Öl ist in der Bibel, wenn es um Salböl geht, nicht dieses Öl, was man beispielsweise in Lampen oder in Fackeln verwendete. Es geht hier um Salböl. Wir merken, der Mann war eingerichtet auf Rettung. Ja, der Herr Jesus ist eingerichtet auf deine Rettung. Er kennt deine Sündenwunden. Er hat genug Verbandsmaterial da. Und er gießt Öl und Wein darauf, Öl, das Bild des Geistes Gottes, dieses lebensspendenden Geistes. Er ganz allein, hier wird das wahr, was in Titus 3 steht, der seinen Heiligen Geist ausgegossen hat über uns durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist kommt nicht von einer Handauflegung oder durch ein Sakrament oder durch Zugehörigkeit zu einer Gemeinde oder Kirche. Der Heilige Geist kommt ganz allein von dem Retter Jesus Christus. Er ist der Spendende. Er gießt Öl darauf. Das war dieses Leben. Dieser Mann empfängt Leben. Kann man sich vorstellen, was passiert wäre, wenn er das verweigert hätte? Der Samariter wäre weitergegangen. Der Herr Jesus geht weiter, er geht an dir vorüber, wenn du so machst. Wenn du sagst, nein, danke, ich komme allein zurecht. Du kommst nicht allein zurecht. Er gießt Öl darauf, Leben und Wein. Wein, das Bild der Freude in der Bibel. Dieser Mann bekommt von diesem Samariter Geschenkte, es wird hier nicht gesagt, dass der bezahlt hat oder was, von dem Samariter Geschenkte Heilsfreude, Rettungsfreude. Was hat sich jetzt geändert? Von der Unheilsgewissheit durch die Errettung, durch das Heil, kommt der Mann zur Heilsgewissheit. Und wie äußert sie sich? Er hat sich diesem Samariter ausgeliefert. Restlos ausgeliefert. Das ist das, was für dich nötig ist heute Abend. Dass du dich dem Herrn Jesus auslieferst. Genauso, wenn man eine Ehe beginnen will, muss man sich dem Partner ausliefern. Wer das nicht tut, ist von vornherein Zerbruch eingeplant. Ausgeliefert. Er hat diese Errettung angenommen. Und? Können wir uns vorstellen, dass der Samariter ihn da liegen lässt im Graben? Unmöglich. Nein. Er errettet dich, um der zu werden, dem du nachfolgst.
Volks, denn das wird hier jetzt deutlich, er beugt sich herunter, tief herunter. Er macht den Platz auf seinem Tier frei, um dich dahin zu setzen. Weißt du, was das bedeutet? Aus der Stellung eines Sünders, verdammnisgeweihten Sünders, versetzt er dich in die Stellung eines Gerechten. Der Mann war gerecht gemacht durch das Handeln des Samariters. Du wirst gerecht gemacht, wenn du dem Herrn Jesus Christus vertraust, wenn du ihm glaubst, wenn du seine Rettung annimmst, für dich annimmst, für deine Schuld und Sünde annimmst, wirst du gerecht gemacht. Und jetzt sehen wir das Bild der Nachfolge. Er führte ihn. Können wir uns vorstellen, dass der da hinten gebrüllt hat, das ist nicht die richtige Richtung? Nein, der sagt er nicht. Warum nicht? Der hat vollstes Vertrauen. Und jetzt merkst du einmal, Heilsgewissheit kann man nur einzig und allein, bitte, dass wir uns das merken, auf die Tatsache gründen. Ich bin errettet, ich habe dieses Heil angenommen und der, der mich errettet hat, der führt mich auch ans Ziel. Ich zitiere dazu einmal Philipper 1, Vers 6. Da sagt Paulus den Philippern, ich bin guter Zuversicht, dass der, der in euch sein Werk begonnen hat, und das haben wir ja gerade miterlebt, der, der in dir sein Werk, der Werk, das Werk der Errettung beginnt, es auch vollführen wird auf den Tag Jesu Christi. Nein, du kannst deine Errettung und diese Gewissheit der Errettung nicht auf die Werke deines Glaubens gründen. Die sind immer Folge der Errettung hier auf dieser Erde, Werke des Glaubens. Und die Werke des Glaubens, die werden uns jetzt noch deutlich gemacht, wo die hingehören. Er führt ihn in eine Herberge. Die Herberge ist zweifellos das Bild der Gemeinde. Er führt ihn, da der ja noch lebte und da du ja lebst, wie lang weißt du nicht, aber du lebst im Moment noch. Du brauchst als Geretteter eine Gemeinde. Ha, wirst du sagen, aber was ist denn da die richtige? Ich kann dir es verraten. Da, wo Liebe und Wahrheit eins sind und nicht voneinander getrennt werden, wo nämlich Liebe von der Wahrheit getrennt wird, wo Liebe geübt wird ohne Wahrheit, da ist Schwärmerei. Gibt's bundesweit Schwärmerei. Da gehörst du nicht hin. Da, wo man Wahrheit von der Liebe trennt und nur an der Wahrheit festhält, da ist Tyrannei, gehörst du auch nicht hin. Da, wo man an dieser Wahrheit und dieser Liebe überhaupt nicht festhält, gehörst du auch nicht hin. Da, wo man Liebe und Wahrheit festhält, als eins, da ist dein Zuhause. Da ist deine Herberge. Und des folgenden Tages, als er fortreiste, zog der Samariter den 2 Denare heraus. Er bezahlt auch noch. Er trägt nicht nur Sorge für dich, diese Umsorgung, dass du das Ziel erreichst. Die Garantie übernimmt der Herr Jesus. Darum habe ich Gewissheit des Heils. Gottes Geist zeugt mit meinem Geist, dass ich ein Gotteskind bin. Und deshalb kann ich sagen, dem Vater Dank sagen, der mich passend gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Kolosser 1, Vers 12. Kannst du das auch sagen? Der Mann konnte das von jetzt ab sagen. Ich bin ein Geführter, der Samariter, der Heiland der Welt, der bringt dich ans Ziel. Darum kannst du Heilsgewissheit haben. Jetzt geht's um die große Frage, hast du dich ihm anvertraut? Und zwar ganz. Hast du dich ihm ganz ausgeliefert? Wirklich? Diese Frage musst du beantworten. Der Gemeinde sind 2 Dinge gegeben, 2 Denare, das Wort Gottes und der Geist Gottes. Das sind lebenswichtige Dinge für dich. In der Gemeinde wird der Dienst angenommen, der Gottesdienst angenommen. Da wird man auch zum Dienen angeleitet, denn da ist ja ein Wirt, Es geht nicht da um eine Person, die da herrscht oder was. Nein, nein, es geht ganz einfach um die Tatsache, da ist Gemeinschaft. Und da ist einer, der anleitet, der ist schon länger dort, der Wirt. Das ist auch der, der das Wort austeilt, im Heiligen Geist austeilt. 2 Denare empfängt er. Und das ist einer, der auch dem Samariter vertraut. Und das ist einer, der auf den wiederkommenden Samariter wartet. Und das sind doch schon klar abgesteckte Kennzeichen einer Gemeinde. Dahin führte Herr Jesus dich auf dieser Erde. Und das Fernziel ist die Herrlichkeit droben. Hast du diese Gewissheit, dass du dieses Fernziel erreichst? Wirst du sagen, dann habe ich auch hier auf der Erde meinen Platz in der Versammlung des lebendigen Gottes. Hast du diese Gewissheit der Errettung nicht? Ich wünsche dir nichts Schlechtes heute Abend, dann wünsche ich dir Unheilsgewissheit, damit du endlich den Retter Jesus Christus bedingungslos annimmst, sein Heil annimmst. Heilsgewissheit ist kein geistlicher Hochmut. Es ist Realität. Und wenn ich sie nicht hätte, dann wäre ich nicht hier.